Creamy oder cross, aber immer damn delicious. Ich schmeck allen, even haters can't deny. So ist es. Ich ziehe meine Fäden, bleib wie immer ganz gechillt. Die Antwort auf bei vorne und bleib wie immer, ja, ich will. You can find me in the gym, I got what you need. So wie diese Shakes, full of energy. Du workst out, ich liefer Protein.
Hallihallo und herzlich willkommen hier auf der Grünen Woche von der Initiative Milch. Mein Name ist Tarek und ich freue mich sehr, den Talk jetzt hier moderieren zu dürfen. Wir haben einiges vor, denn es gibt gleich Snacks für umsonst. Und umsonst können wir alle gut gebrauchen. Wir haben ein spannendes Thema und spannende Gästinnen dabei. Und zwar wollen wir über das Thema Nachhaltigkeit und auch Zukunftsperspektiven in der Milchproduktion sprechen. Das Ganze machen wir als Kooperation von der Initiative Milch gemeinsam mit dem Projekt Enjoy It's From Europe. Das Ganze ist ein kofinanziertes EU-Projekt mit der Initiative Milch gemeinsam. Und wir wollen mal schauen, die großen Milchländer sind nämlich Deutschland, Belgien, Irland und auch Dänemark. Und da wird Nachhaltigkeit jetzt schon groß geschrieben. Und wie das genau ausschaut, das wissen meine beiden GästInnen am allerbesten. Und zwar ist mit dabei Elisa Münster. Ich freue mich sehr. Und Carola von und zur Mühlen. Also Carola, dich möchte ich gerne heiraten, weil Tarek von und zur Mühlen klingt auch toll, ne? Endlich der Adelstitel, den ich immer gesucht habe. Ihr beiden, ihr seid Expertinnen, das habe ich schon gesagt, wenn es um das Thema Milch geht. Liebe Elisa, erzähl doch mal ein bisschen was von deinem Beruf, was machst du? Und bei mir gibt's immer eine Emoji-Frage. Welches Emoji passt zu deinem Beruf am besten?
Ja, hi nochmal in die Runde. Ich bin Elisa. Danke für die coole Introduction, Tarek. Ich bin heute hier als Referentin für Tierwohl und Nachhaltigkeit beim QR Milch e.V. Das bedeutet, ich beschäftige mich mit Nachhaltigkeit in der Milchviehhaltung, mit Qualitätssicherung, mit Tierwohl, die Kommunikation Richtung Molkereien und auch zu den Milchhöfen hin. Ich selber komme auch von einem landwirtschaftlichen Betrieb, habe also auch ein ganz persönliches Anliegen daran, eine tolle Zukunft in diesem Bereich zu schaffen. Mein heutiges Emoji, eine Kuh.
Wow, wie kreativ, Elisa.
Wow.
Wie kommst du denn darauf? Warum könnte eine Kuh zu dir passen?
Der Kuh-Emoji, der lächelt und so fühle ich mich auch.
Ja. Eine lachende, glückliche Kuh. Das finde ich schon mal einen guten Start. Carola, erzähl mir gerne von deinen beruflichen Aufgaben. Was machst du und welches Emoji passt am besten? Und bitte keine Kuh.
Okay.
Brauchen was Neues.
Ja, also erstmal, Tarek, vielen Dank auch dir für die Introduction und den indirekten Heiratsantrag, wenn ich das gerade richtig
bekomme. Ja.
Ja, ich bin seit fast 2 Jahren bei der Initiative Milch tätig als Campaign Managerin. Ich kümmere mich da um die Verbraucherkommunikation und mein Job ist es, ganz allgemein gesagt, den Leuten da draußen, die der Landwirtschaft vielleicht eher fern sind, ein Bild zu vermitteln, wie moderne Landwirtschaft, vor allen Dingen Milchwirtschaft aussieht, was alles schon auch gerade in puncto Nachhaltigkeit unternommen wird und das Ganze, sagen wir mal, auch nett verpackt, dass es jetzt nicht allzu dröge ist, dass man auch Spaß hat, sich das anzugucken und diese Infos dann gerne aufnimmt. Mein Emoji heute, da erwischst du mich gerade kalt, es gibt so viele. Ich glaube, nehmen wir mal die Sektflasche mit dem sprudelnden Kork.
Ja, warum? Was gibt's zu feiern?
Einfach, weil ich finde, Sektchen geht immer, ne?
Ja, da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Wir haben die Kuh, wir haben die Prosecco-Flasche und ich würde noch ein paar Herzen mit reingeben.
Ja.
Weil wir sprechen über Nachhaltigkeit, das ist uns, glaube ich, allen ein Herzensthema. Und was da genau die Milchwirtschaft macht, darüber sprechen wir gleich. Vorab, ich habe es schon gesehen, ne? Ich habe es ja versprochen, es gibt was umsonst. Das umsonst ist jetzt da. Wir haben verschiedene Joghurt, wie sagt man denn, Joghurtarten, Formen, Spezies,
Sorten.
Sorten. Oh, Elisa, dankeschön. Wir haben verschiedene Joghurtsorten für euch parat, denn Joghurt ist ein ureuropäisches Produkt. Wir haben für euch einen griechischen Joghurt, der kommt offensichtlich aus Griechenland, würde ich mal sagen. Dann haben wir Skyr, das ist ja eher so im Norden, ne, Skandinavien. Ayran eher türkisch, Tzatziki türkisch und griechisch, würde ich sagen. Und immer gut zum danach Knutschen. Wie sieht's denn bei euch beiden aus? Elisa, was ist dein Lieblingsjoghurt oder was probierst du da gerade?
Ich probiere gerade auch den griechischen Joghurt.
Ja.
Ich habe mich vorhin ja schon nicht ganz kreativ in meiner Antwort gezeigt, als ich die Kuh genommen habe als Emoji.
Ja.
Ich muss leider trotzdem nochmal eine Lanze schlagen für griechischen Joghurt. Ja. Auch wenn du es gerade gesagt hast, ich liebe einfach die Frische im Joghurt, im Produkt.
Ich bin auch.
Voll, ist so vielseitig mit Müsli oder mit Früchten drin. Mhm. So startet ein Tag für mich.
Ich bin auch riesen Fan. Elisa, was hast du so probiert?
Carola, meinst du?
Carola, meine Entschuldigung.
Gar kein Problem. Ich habe mich, glaube ich, durch alles durchgesnackt, außer Ayran habe ich mich nicht getraut, weil ich Angst habe, dass es auf der Bluse landet. Und ich muss sagen, ich mag ja eigentlich alle Joghurtsorten sehr gerne. Jetzt gerade wahrscheinlich, weil es so ein bisschen Mittagszeit ist, fand ich den Tzatziki ganz gut. Mhm. Ich war jetzt einfach mal mutig. Ich hoffe, wenn ich gleich von der Bühne runterkomme, bekommen die Leute keinen Schock.
War da viel Knoblauch drin?
Nobi-Fahne.
Aber war viel drin, glaubst du?
Es geht. Also ich finde, es hält sich an Grenzen. Aber ich habe mich sehr gefreut. Auf jeden Fall gut Gurke drin. Und es war schön knackig und erfrischend.
Zusatz zum Ayran. Toll.
Traumhaft.
Wunderbare salzige Note.
Ja, toll. Lass uns mal kurz über diese ganzen verschiedenen Sorten von Joghurt sprechen. Es ist ja ein bisschen, sie ähneln sich und trotzdem unterscheiden sie sich auch in der Herstellungsart und natürlich auch in dem Sinne, wie sie schmecken. Carola, was unterscheidet denn diese unterschiedlichen Joghurtformen voneinander?
Ja, also im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, vor allen Dingen so durch den Fettgehalt, also jeder, der schon mal so ein bisschen auf seine Kalorienzufuhr geachtet hat oder generell sich irgendwie mit Kochen und Nahrungsmitteln beschäftigt hat, weiß das wahrscheinlich. Es gibt Joghurt in Halbfett, es gibt Naturjoghurt mit 3,5 Fett. Skyr ist natürlich dann auch so von der Konsistenz nochmal ein bisschen, ja, fast puddingartig, hat aber dafür besonders viel Protein, ist... Ja, jeder, wie gesagt, der sich jetzt irgendwie mit Sport befasst, kennt es wahrscheinlich, so ein totales Sportleressen. Klar, Tzatziki, habe ich gerade gesagt, ist dann natürlich nochmal so ein bisschen eine Zubereitung durch Knoblauch und Gurke, nochmal so ein bisschen herzhafter. Ja, und im Grunde genommen haben aber alle gleich, dass sie fermentiert sind und halt die Fermentation findet durch Milchsäurebakterien statt, dadurch auch diese säuerliche Note eben. Und das ist halt auch einfach so das USP von Joghurt. Kommt tatsächlich ursprünglich aus der Türkei und heißt auch dicke Milch, also weil es ursprünglich halt da mal gegoren wurde sozusagen und daraus das Produkt dann entstanden ist.
Und ich habe es ja gerade schon gesagt, in Deutschland, aber auch in der ganzen EU isst man sehr, sehr gerne Milchprodukte, eben auch den Joghurt in all seinen verschiedenen Formen. Und man kann ja schon ein bisschen sagen, wenn wir über nachhaltige Milchproduktion sprechen, dann sprechen wir auch über eine nachhaltige Ernährung. Und es ist ja so, Elisa, dass Deutschland und auch die EU da ganz klare Empfehlungen haben, wenn es darum geht, sich nachhaltig zu ernähren. Und man muss ja auch sagen, die Milch und auch der Joghurt sind ganz oben mit dabei, oder?
Ja, also gerade fermentierte Lebensmittel wie Joghurt sind auch oben mit dabei. Die haben ihren Platz auch in den ganz offiziellen Ernährungsempfehlungen von Europa. Also hier ist das Stichwort EFSA, also die als wissenschaftliche Faktenbasis auch für Ernährungsempfehlungen in den Ländern dienen. Milchprodukte ergänzen da eine pflanzenreiche Ernährungsgrundlage, auch in einem sehr wichtigen Standbein. Die Empfehlung der DGE heißt... Basis ist pflanzlich mit Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten und dazu täglich Milch und Milchprodukte. Gerade fermentierte Produkte wie den Joghurt, den wir hier haben, gehören einfach in eine ausgewogene Ernährung mit dazu. Sind sehr gut bekömmlich und daher auch super beliebt. Das Stichwort bei Joghurt ist aber auch durch die Fermentation, ist er haltbar. Also gerade zum Stichwort Food Waste, gar kein Problem, riechen, schmecken, anschauen, oft ist er länger haltbar und lässt sich noch wunderbar und vielseitig in der Küche verarbeiten.
Also ein Hoch auf den Joghurt. Lasst uns mal noch ein bisschen allgemeiner schauen. Eine Frage an euch. Was glaubt ihr, wie viele der VerbraucherInnen in Deutschland, Dänemark, Belgien und Irland konsumieren denn regelmäßig Milchprodukte? 96% der VerbraucherInnen in Deutschland, Dänemark, Belgien und Irland konsumieren regelmäßig Milchprodukte, also kann man sagen fast alle. Und zwei Drittel, das passt zu dem, was du gesagt hast, sind auch der Meinung, dass Milchprodukte wichtig sind für eine gesunde und ausgewogene und auch nachhaltige Ernährung. Und viele schätzen einfach den guten Geschmack und auch das Nährhafte an dem Joghurt. Carola, sind das Erfahrungen, die ihr auch macht, dass Milch immer noch so einen großen Stellenwert bei den VerbraucherInnen hat?
Ja, total. Es gibt natürlich ganz verschiedene Ernährungsformen und auch da unterschiedliche Einstellungen dazu, was völlig in Ordnung ist. Wir merken, dass gerade Produkte wie Joghurt, also nicht die reine Milch als solche, sehr nachgefragt ist, sondern halt die Vielfältigkeit. Und da ist natürlich auch Joghurt ein besonders, oder die verschiedenen Joghurtarten, die wir jetzt auch probiert haben, ein sehr dankbares Produkt, weil man sie auch teilweise untereinander so ein bisschen tauschen kann. Wenn ich mir jetzt irgendwie ein Müsli mit Naturjoghurt machen möchte, aber ich habe gerade nur Skier, dann geht das natürlich genauso gut. Das ist natürlich ein super Vorteil. Generell kann man auch sagen, Deutschland ist ja einer der größten Milchproduzenten in Europa mit über 30 Millionen Tonnen. Und insgesamt ist Joghurt, ich habe es ja auch gerade schon mit der Herkunft Türkei so ein bisschen angedeutet, auch ein total europäisches Produkt. Und darum geht's ja auch heute ein bisschen, dass da einfach, ja, wie soll man das sagen, so ein bisschen dieser Community-Gedanke, so nenne ich es jetzt mal neudeutsch, durch die Milch oder durch den Joghurt auf jeden Fall auch aufrechterhalten wird. Also beispielsweise ist es so, dass Deutschland aufgrund der hohen Milchproduktion wiederum auch in andere Länder exportiert, wo dann zum Beispiel in Holland dann Gouda draus gemacht wird, der dann aber zum Beispiel auch wieder in Deutschland verzehrt wird. So, es hängt alles irgendwie sehr zusammen.
Also ist Gouda eigentlich was Deutsches?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Die Stadt heißt ja Gouda. Tatsächlich wissen viele gar nicht. Aber ja, es ist halt einfach ein sehr europäisches Produkt.
Ja.
Das finde ich persönlich auch schön.
Und sag mal, du hast es gerade schon angesprochen, Deutschland ist ganz vorne mit dabei, wenn es um Milchproduktion geht. Warum ist es so, dass Deutschland einer der Top-Player ist, wenn es darum geht, Milch zu produzieren?
In erster Linie, weil Deutschland eine sogenannte Gunstregion ist. Das heißt, bei uns sind die Bedingungen klimatisch und was Böden angeht, auch zur Grünlandbewirtschaftung, sehr, sehr günstig eben dafür, Kühe und Milchvieh zu halten und dadurch halt eben Milch zu produzieren. Und dadurch hat das in Deutschland auch schon einfach eine lange Tradition. Und wie es halt mit so vielen Dingen ist, das sind dann halt auch Erfahrungswerte, die dann über die Jahre immer weiter ausgebaut wurden. Und dadurch sind wir natürlich in Deutschland auch weiter als vielleicht manche andere Länder, in denen die Milchbranche oder die Milchindustrie nicht so verwurzelt ist, wie es jetzt bei uns ist, aufgrund der Bedingungen.
Deutschland investiert dabei auch in viele moderne Technologien. Wir sind Vorreiter, wenn es um strukturelle Gegebenheiten geht, wenn es um Qualitätsmanagement geht, wenn es um die Kette, um die Produktion geht, auch darum, Wissen weiter zu verbreiten. Also in Deutschland Milch zu produzieren, das hat eine ganz andere Grundlage als zum Beispiel in der Wüste, in Sibirien oder vielleicht mitten im Central Park von New York.
Und wir wollen über das Thema Nachhaltigkeit sprechen in der Milchproduktion. Viele VerbraucherInnen wissen gar nicht, wie nachhaltig die Milchproduktion ist. In der Tat ist es so, dass der CO2-Rucksack der Milch in Europa unter den niedrigsten Werten überhaupt ist. Elisa, wie kann es trotzdem sein, dass viele VerbraucherInnen das überhaupt nicht auf dem Schirm haben?
Ich würde das jetzt einfach mal Richtung Kommunikation sagen. Also wir sind seit vielen Jahren tatsächlich dran. Wir versuchen das in die breite Masse zu tragen, dass wir schon ein vollumfängliches Bild auf die Nachhaltigkeit von Betrieben legen und auch schon seit vielen Jahren mit der CO2-Reduktion wirklich Vorreiter sind als Milchbranche. Also die Ziele, die wir uns gesetzt haben als Sektor in der Reduktionsstrategie, die haben wir schon erreicht. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Bestände leicht sinken, ja. Und zum anderen hat es auch damit zu tun, dass wir im ganzheitlichen Ansatz einfach super viele Stellschrauben finden, an denen wir drehen können. Wir haben die Kuh schon sehr gut in ihren eigenen Kreislauf auch angepasst und eingepflegt, sodass wir da maximal ressourcenschonend arbeiten können. Wir bringen, naja, die Gülle bringen wir noch in Biogasanlagen und bereiten daraus Energie. Wir pflegen die Böden so, dass wir sie auch als CO2-Speicher auch nutzen und auch erhalten können. Und naja, da stehen einfach super viele Faktoren hinter, bei denen wir aber eigentlich auch mit stolzer Brust vorausgehen können und sagen dürfen, wir machen das schon echt klasse. Ich glaube, dieses Thema ist so emotional behaftet, dass wir gerne noch stolzer rausgehen können und darüber erzählen dürfen, dass wir schon gut auf dem Weg sind, was wir schon alles machen.
Und Elisa, ihr habt ja auch ein ganz besonderes Tool, was euch dabei hilft zu schauen, wie nachhaltig arbeiten die Milchhöfe, was kann noch verbessert werden. Erzähl gerne uns von diesem Tool, was macht ihr, wie schaut es aus und wie funktioniert das Ganze?
Ja, sehr gern. Ich fange ein bisschen einen Schritt vorher an. Also ich arbeite bei QM. QM steht für Qualitätsmanagement Milch. Mhm. Wir sind seit über 20 Jahren Standardgeber für einen Standard, der sich um Qualitätssicherung in der Milchwirtschaft kümmert. Darauf aufbauend beschäftigen wir uns auch mit Herkunft und mit Tierwohl und auch schon seit vielen Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit, gemeinsam mit dem Thünen-Institut für Betriebswirtschaft, also wissenschaftlich begleitet. Ich finde das ganz wichtig zu sagen, denn gerade wenn es um Tiere, um Landwirtschaft und Nachhaltigkeit geht, dürfen wir nicht ins Ideologische und Romantische abdriften, sondern da geht es darum, was hilft wirklich. Und mit dem QM-Nachhaltigkeitsmodul Milch betrachten wir Milchwirtschaft vollumfänglich. Das heißt nicht nur einen Klimafußabdruck oder den Bereich Ökologie, sondern tatsächlich auch die Ökonomie, das Soziale und das Tierwohl mit drin. Also als Gesamtpaket. In unseren Augen ist ein landwirtschaftlicher Betrieb nachhaltig, wenn alles stimmt. Wenn es den Tieren gut geht, wenn es der Umwelt gut geht und auch dem Landwirten. Denn ein Landwirt, der glücklich ist und zufrieden ist, der kann auch glücklich und zufrieden mit seiner Umwelt umgehen und mit seinen Tieren. Das ist uns wichtig.
Und sag mal, wenn wir jetzt hier diesen Naturjoghurt, kannst du mir jetzt anhand eures Tools verraten, wie viel Emissionen für die Produktion draufgegangen sind?
Schwierig.
Aha.
Denn vorab, in diesem Joghurt stecken unglaublich viele Faktoren drin. Also, das ist natürlich neben der Milchproduktion an sich auch die Verarbeitung, der Transport, die Verpackung etc. Dann muss ich dazu sagen, dass wir mit unserem Tool größtenteils Stellschrauben aufzeigen, bei denen sich der Landwirt verbessern kann in den verschiedensten Dimensionen. Und wir lange Zeit Abstand davon genommen haben, nur einen CO2-Fußabdruck auszuweisen. Da kommen wir später noch zu, wie wir das heute machen. Aber mir war immer wichtig und uns war immer wichtig, gesamtheitlich zu sagen, hey, lieber Landwirt, du produzierst Milch für diesen Joghurt zum Beispiel. In dem Bereich bist du schon echt klasse unterwegs. In dem Bereich musst du noch ein bisschen mal schauen, ob du dich da noch verbessern kannst. Also es ist ein Tool, um Stellschrauben aufzuzeigen und nicht irgendwo einzuklassifizieren. Denn wenn es nur um CO2-Fußabdruck geht, dann wird es schwierig, daran einfach die Nachhaltigkeit festzumachen. Stellt euch vor, unter Umständen kann nämlich ein Anbindebetrieb, also wo die Kühe den ganzen Tag noch angebunden stehen, kann unter Umständen einen besseren CO2-Fußabdruck haben als ein großzügiger Laufstall oder ein großzügiger Strohstall.
Es ist komplex und dennoch habt ihr mit eurer Herangehensweise zumindest trotzdem auch nachvollziehbare Tools entwickelt für dann die jeweiligen BäuerInnen, um halt erstmal auch zu schauen, wie nachhaltig arbeite ich eben und was kann ich tun, um den Weg in Richtung Nachhaltigkeit weiterhin zu gehen. Ich kann mir vorstellen, Carola, du hast an der Stelle wahrscheinlich noch eine kleine Zwischenfrage an Elisa.
Ja, ich habe gerade gedacht, weil du es ja auch angesprochen hast, wie komplex das alles ist. Und ich selber, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, bin ja auch immer mal wieder auf Höfen unterwegs, wo ich mir dann halt anschaue, wie vor allen Dingen auch moderne Bauern ihre Betriebe führen. Und es ist ja so, dass es so ganz unterschiedlich ist, wie die Transportwege sind oder von wo das Futter bezogen wird. Und auch alleine da, ich meine, du hast es ja gerade schon angesprochen, dass halt unterschiedliche auch Haltungsformen der Kühe dann halt am Ende mit unterschiedlichen Emissionen halt dastehen. Und das macht doch meiner Meinung nach so, jetzt spreche ich so ein bisschen als Laie, ich komme ja nicht wie du vom Betrieb, die Vergleichbarkeit einfach total schwierig. Wie funktioniert das? Habt ihr da irgendwie eine Möglichkeit?
Es gibt schon heute verschiedenste Tools, mit denen sich ein Landwirt mal einstufen kann, sage ich mal so erstmal. Also ich kann zum Beispiel, ich als Landwirtin gebe dann zu Hause in das Online-Portal meiner Molkerei meine Daten ein. Was sind das für Daten, die wichtig sind dafür? Ein Riesenkatalog, unter anderem, wie viele Tiere habe ich eigentlich? Wie alt werden diese Tiere eigentlich? Wie viel Milch geben die eigentlich? Wie leben diese Tiere eben? In welcher Haltungsform leben diese Tiere? Und dann geht es auch nicht darum, wir können die CO2-Sachen nicht messen. Also wir können einen CO2-Wert schätzen, wir können ihn berechnen anhand von Faktoren, die uns Wissenschaftler vorher bereitstellen konnten, die ungefähr geschätzt haben oder gemessen haben in Versuchen. Wie viel emittiert denn da eigentlich ein Güllelager oder ein Strohstall? Echt komplex. Und am Ende kommt eben ein Wert raus, der einigermaßen angeschätzt und angerechnet wurde. Wenn wir jetzt Kühe hätten, die alle wie Sandy bei SpongeBob leben würden, mit einer Glaskuppel auf dem Kopf und dann können wir messen, wie viel da ausgerülpst wird, kämen wir dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen näher. Aber auch dann würden wir es nicht komplett schaffen.
Also brauchen wir Glaskugeln für Kühe. Wäre das gut, Elisa?
Es wäre ein Fortschritt, aber vielleicht auch ein Rückschritt. Okay. Wir möchten ja eigentlich, dass Kühe frei leben. Mit Kontakt zur Sonne, mit Kontakt zur Luft. Und dann ist die Glaskugel vielleicht doch nicht so förderlich.
Du hast natürlich recht. Gut, dass ich kein Milchexperte bin. Meine Güte. Aber hol uns noch mal ein bisschen ab. Wir wollen ja ein bisschen gucken. Die großen vier sind ja eben Deutschland, Dänemark, Irland und Belgien. Mhm. Wenn es in der EU um die Milchproduktion geht. Kann ich denn jetzt mit eurem Tool zum Beispiel messen, wie LandwirtInnen in Irland oder eben in Dänemark produzieren und das Ganze miteinander vergleichen? Geht das so einfach?
Vorab, unser Tool kann nichts messen. Wir können auch anhand von Schätzwerten berechnen.
Ja.
Theoretisch könntest du alles eingeben und dann kommt aber vermutlich überall ein anderer Wert raus. Warum? Weil die Voraussetzungen in den Ländern unterschiedliche sind. Wir haben vielleicht unterschiedliche Böden oder unterschiedliche klimatische Verhältnisse. Die Herausforderung bei der Vergleichbarkeit ist, dass alle unterschiedliche Voraussetzungen haben. Und da arbeiten Wissenschaftler auch international dran, Standards zu erstellen oder wissenschaftliche Herangehensweisen anzusetzen. Wie könnte man denn da die Vergleichbarkeit herstellen? Stichworte sind hier die Science-Based Targets Initiative oder auch der Standard der International Dairy Federation.
Also für mich, ich merke, wir können nicht messen, wir können aber vergleichen. Und trotzdem hat eine Kuh in Irland ganz andere Voraussetzungen als zum Beispiel eine Kuh in Deutschland.
Richtig.
Ist ein bisschen so wie mit den Menschen.
Ja, ne?
Also
ganz
in
richtig.
Irland lebt man vielleicht ein bisschen anders als in Deutschland.
Genau.
Kulturell. Also da habe ich wieder was gelernt. Das kann ich mir merken. Das ergibt Sinn. Vielen Dank. Carola, eine Geschichte, die, glaube ich, auch VerbraucherInnen so ein bisschen herumtreibt, ist ja auch die Tatsache, wie kann ich denn auch meinen nachhaltigen Fußabdruck ein bisschen reduzieren. Die eine Sache ist ja, was können die ProduzentInnen machen, aber auch zu gucken, was können wir als VerbraucherInnen machen. Ich habe ja so eine kleine Rechnung, also pass auf. Wenn ich jetzt 100 Mal auf den Joghurt verzichte, kann ich dann damit eine Reise nach Mallorca rechtfertigen?
Ja, jetzt bin ich zum einen ziemlich schlecht in Mathe und kann dir das deswegen alleine schon nicht beantworten.
Yeah.
Aber nein, Fakt ist einfach, es gibt in dem Sinne kein Tool, keine Berechnungsgrundlage, dass man diese Dinge eins zu eins gegenüberstellen könnte. Ich meine, aus Elisas Ausführung ist ja auch gerade schon sehr deutlich, finde ich, hervorgegangen, wie komplex überhaupt diese ganze Thematik Emissionserfassung ist. Und auch alleine so eine Mallorca-Reise beispielsweise hat auch verschiedene Faktoren, die da halt irgendwie reingehen. Das heißt, das eine gegen das andere aufzuwiegeln ist schwierig, vor allen Dingen, weil es ja auch einen ganz anderen Nutzen erfüllt. Also das eine ist Ernährung, das andere ist Reisen. So, wo will man da anfangen? Ich finde, das stellt sehr, sehr deutlich klar, wie komplex diese Thematik ist. Und auch das ist Teil jetzt insbesondere meiner Arbeit. Wie gesagt, ich arbeite halt in der Kommunikation. Und es gibt natürlich immer mal wieder irgendwelche Meldungen, die vielleicht vermuten lassen, dass es diese Vergleichbarkeit gibt und wo dann halt irgendwie Dinge so verkürzt dargestellt werden. Das ist aber meistens nichts anderes als, ja, sagen wir mal, so ein bisschen Clickbait. Also, ne, dass man aufmerksam wird und dann sich diese Artikel durchliest. Aber fundiert wissenschaftlich ist das halt eben nicht.
Schade. Ich hätte es ein bisschen gehofft. Und ich muss auch zugeben, ich habe diese Rechnung auch schon des Öfteren gemacht. Also auf Dinge zu verzichten, um mir dann quasi eine längere Reise zu gönnen. Das funktioniert leider nicht, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Aber
ich würde sagen, Ausgewogenheit ist da eigentlich immer der beste Punkt.
So,
also
ja.
Verzicht in die eine oder in die andere Richtung muss jeder natürlich für sich selber wissen, aber eine gesunde Ausgewogenheit, denke ich, ist da immer der
Mittelweg. Carola, wir haben schon vorhin darüber gesprochen, dass viele VerbraucherInnen eben nicht wissen, wie nachhaltig die Milchbranche ist. Dabei gibt es in Deutschland, aber auch in der EU gemeinsame Ziele, um eben die Branche noch nachhaltiger zu machen. Magst du mir ein bisschen erzählen, was da schon alles passiert?
Ja, also übergeordnet kann man im Grunde sagen, dass das Ziel einfach ist, Ressourcen zu schonen und damit Emissionen einzusparen. So, das ist, ne, der Oberbau, finde ich, leuchtet auch ein. Endlich mal etwas, was nicht so ganz komplex ist. Und im Konkreten bedeutet das halt eben die Förderung von erneuerbaren Energien, zum Beispiel aus Biogasanlagen, dann die Grünlandbewirtschaftung, eben um CO2 im Boden zu binden. Ich will da jetzt nicht zu weit ausholen, aber tatsächlich ist Grünland ein wahnsinnig großer CO2-Speicher. Das heißt, es ist absolut sinnvoll, diese Grünlandbewirtschaftung zu betreiben, um halt eben diesen wertvollen CO2-Speicher damit ja zu erhalten oder eben zu bewirtschaften. Gleichzeitig natürlich auch dann der nachhaltige Düngemitteleinsatz. Das ist ja auch immer mal wieder Themen in den Medien, hat vielleicht jeder schon mal irgendwie zumindest am Rande mitbekommen. Und dann eben halt auch Biodiversität, schwieriges Wort, und Erhalt der Landschaft im Allgemeinen. Und das alles zusammen wirkt sich dann auf die Ressourcenschonung und Emissionsreduktion aus.
Elisa, hast du noch Dinge zu ergänzen, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Milchbranche geht?
Ich habe einen kleinen Appell. den ich gerne vortragen möchte. Also mein Appell ist, vertraut uns, wir sind dran. Und vielleicht auch schon länger, als dass wir das bisher wirklich ganz laut erzählt haben. Wir sind stolz auf die Schritte, die wir schon gegangen sind. Wir sind stolz auf die Schritte, die wir auch noch gehen dürfen, auf die Ideen, die wir noch haben, auf die Technologien, die wir einsetzen. Wir sind stolz auf die Wissenschaftlichkeit, die wir an den Tag legen, auf die Professionalität und auf das, was wir als Vorreiterrolle auch zeigen können und eine junge Generation haben, die auch Bock hat, weiterzumachen auf diesem Weg. Vertraut darauf.
Sehr gut. Wir haben jetzt quasi schon eine Menge gehört, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht und auch Klimaschutz. Carola, du weißt ja, dass Elisa selber auch auf den Höfen unterwegs ist, auch von einem Hof quasi kommt. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Ich glaube, da hast du noch eine Nachfrage zu.
Ja, genau. Du hast ja gerade von Wissenstransfer auch gesprochen. Da würde mich interessieren, wie funktioniert das bei euch? Also beziehungsweise, wie messt ihr die Emissionen und wie ist das vielleicht auch so, ich sag mal, generationenübergreifend? Ich könnte mir vorstellen, dass das ja dann auch einfach mal so gewachsen ist. Das war ja vor einigen Jahren vielleicht noch nicht so ein Thema. Da gibt's ja dann mit Sicherheit auch einige Stellschrauben, die man dann so im Laufe der Zeit zu drehen hat.
Ja, richtig. Also ich fang mal so an, Wissenstransfer auf landwirtschaftlichen Betrieben. Natürlich, wir haben daheim auch Berater, die erzählen dann, wie beraten mich, meinen Bruder und meinen Vater, wie kann ich am besten effizient füttern, wie kann ich effiziente Tierhaltung betreiben, wie kann ich auch einfach den CO2-Rechner meiner Molkerei benutzen, sage ich einfach mal. Mein Papa und mein Bruder sind noch sehr skeptisch, wenn es um das Thema geht, nicht weil sie nicht verstehen, was CO2 für eine Auswirkung hat, sondern weil sie Sorge haben, dass sie hinter diesem CO2-Fußabdruck verschwinden, dass nicht der gesamtheitliche Betrieb gesehen wird, dass nicht die Lebensgrundlage, ich sage einfach mal jetzt ganz spitz gesagt, das kulturelle Erbe Milchviehhaltung in Deutschland gesehen wird, sondern dass es alles hinter einem Wert verschwindet und die ganzen Familienbetriebe dahinter vergessen werden. Das ist die Sorge meiner Familie. Wissenstransfer funktioniert relativ gut. Also wir reden darüber. Wir reden in der Branche. Wir gehen zu Informationsveranstaltungen. Wir haben, wie gesagt, unsere Berater daheim, die uns erzählen können, hey, guck mal, wenn du das so und so machst. Ihr merkt ja schon, es ist so komplex alles. Niemand kann alles wissen. Und deswegen ist es super wichtig, dass wir uns austauschen. Hat es deine Frage beantwortet?
Mehr als das, aber ich kenne dich ja ein bisschen. Deswegen habe ich mir auch erhofft, dass das ein wenig ausführlicher wird. Aber ich finde das total spannend, weil du ja auch vorher schon eben gesagt hast, ne, dass es halt am Ende auf diesen Wert rausläuft und auch, dass ihr ja auch im QM-Nachhaltigkeitsmodul auch diesen sozialen Aspekt so mit reinnehmt. Und ich finde, das ist halt eben genau das, also es sind nicht immer einfach nur schiere Zahlen und Statistiken, sondern dahinter steckt meistens ja eine Familie. So, es ist ja nicht einfach nur so ein Einzelunternehmer, sondern es sind ja meistens Familienbetriebe und ich finde, das ist total wichtig, dass man das berücksichtigt.
Dennoch ist es schon angebracht, mit einer Zahl anzufangen, die wir berechnen aufgrund von wissenschaftlichen Fakten, die wir nutzen, um uns eben Ziele zu setzen. Also ich möchte den CO2-Fußabdruck nicht schlecht reden. Ich möchte ihn nur einfach richtig einzuordnen wissen.
Ich habe noch eine Frage, bevor wir weitermachen, die mir spontan noch reingekommen ist.
Ja.
Die ist mir einfach so gekommen. Und zwar, als du erzählt hast, dass dein Bruder und auch dein Vater noch so ein bisschen Bedenken haben, wenn es um das Thema geht. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur deine Family, sondern dass das vielleicht viele Betriebe sind, die, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz geht oder gerade auch dann um so welche Tools, um nicht zu messen, aber zu vergleichen, habe ich gelernt. Danke an dich, die da noch Vorbehalte haben. Was glaubst du, ist denn wichtig, um auch genau diese Menschen, also auch deine Familie abzuholen? Also was braucht es da?
Es braucht ein bisschen Zeit und ein paar Worte oder vielleicht auch ein paar mehr Worte. Erklärungen, vor allem den Landwirten gegenüber, warum machen wir das und was hat das für Folgen, ist in meiner Sicht extrem wichtig. Bei vielen Landwirten wird das auch zeitweise oder kurzfristig oder langfristig auch an Bonuszahlungen geknüpft, je nachdem, welche Performance ich habe, aber tatsächlich dann in einem breiteren Umfang. Also Molkereien arbeiten auch in ihren Portalen damit, dass ich als Landwirtin oder als Landwirt Richtung Biodiversität bestimmte Leistungen vollbringen kann oder in Richtung Tierwohl oder in Richtung CO2-Reduktion eben und arbeiten dann mit Bonuszahlungen. Ich denke, das ist auch ein nettes Instrument, um das Ganze zu beschleunigen. Aber wie gesagt, ich denke, über die Zeit werden wir alles erklären können und das wird mit reinwachsen.
Also viel informieren. Carola, es ist ja auch eigentlich das, was ihr mit der Initiative Milch macht, oder?
Ja, könnte man so sagen. Ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, dass mein Job vor allen Dingen eben die Verbraucherkommunikation ist. oder beziehungsweise Branchenkommunikation gerichtet an die Verbraucher. Und da machen wir halt auch genau das, dass wir auch auf die Betriebe gehen, auf die Höfe, dass wir zeigen, welche verschiedenen Bestrebungen gibt es denn überhaupt? Wie wird Milch produziert? Welche vielleicht auch noch nicht heute umgesetzten, aber zukünftigen Pläne gibt es? Woran wird eigentlich gearbeitet? Denn das ist halt so ein bisschen die Sache. Es ist natürlich ein Stück weit wissenschaftlich, bisschen fachlich, technisch. Da interessiert sich jetzt vielleicht nicht jeder so proaktiv für. Und deswegen haben wir uns dann einfach entschlossen, dass wir sagen, okay, wenn die Menschen sich die Infos vielleicht jetzt nicht selbst holen, dann bringen wir die Infos zu den Menschen. Und ja, wir kriegen auch immer wieder mit, dass da so gewisse Aha-Erlebnisse dann einfach stattfinden, weil sich oft auch ja in den Medien so das Bild hat sich dann noch nicht so gewandelt, vielleicht wie sich halt die Realität irgendwie gewandelt hat. Also dieser technologische Fortschritt ist in den Köpfen vieler Menschen einfach noch nicht so angekommen. Und da finden wir, bei den ganzen Bestrebungen, die es gibt, hat es das absolut verdient, halt auch kommuniziert zu werden. Und wie gesagt, ich kriege selber mit, du kannst es sogar aus eigener Erfahrung sagen, Landwirte sind so wahnsinnig damit beschäftigt, ihren Betrieb zukunftsträchtig zu erhalten, sich Gedanken um Tierwohl, um Nachhaltigkeit, Klimaschutz etc. zu machen. Da kann man jetzt nicht unbedingt verlangen, dass sie noch zusätzlich die Zeit haben, selber ja zu kommunizieren, dass irgendwie, obwohl es das natürlich auch gibt, auch heute sind einige Agrarinfluencer unterwegs, aber gleichzeitig ist es natürlich für viele Landwirte jetzt nicht machbar, zusätzlich sich dann noch in die Öffentlichkeit zu stellen und diesen Teil der Arbeit dann auch noch zu übernehmen. Und dafür sind dann eben wir da.
Und da kommt ihr ins Spiel, die Initiative Milch, die ja auch sich ganz gezielt an auch die VerbraucherInnen richtet. Was ziemlich wichtig ist, denn ich habe noch eine Zahl für euch parat. Laut einer EMF-Umfrage weiß nämlich die Hälfte der Befragten nicht, dass die Milchwirtschaft eben, wenn es um die Themen Nachhaltigkeit geht, wenn es um das Thema Klimaschutz, aber auch Tierwohl natürlich geht, dass da europaweit und eben auch in Deutschland schon eine ganze Menge passiert und dass da bei den ProduzentInnen ein großer Wunsch auch ist, nachhaltig zu produzieren und viele es auch schon längst und auch schon seit Jahren tun. Carola, du bist mit der Initiative Milch auch schon auf vielen Milchhöfen unterwegs gewesen. Du hast viele ProduzentInnen getroffen. Ihr wollt eben nicht nur VerbraucherInnen adressieren, die sich eh für das Thema interessieren, sondern auch eventuell auch SkeptikerInnen. Wie gut gelingt euch das und warum ist es euch so wichtig, eben auch auf die jeweiligen Milchhöfe zu gehen?
Ja, ich glaube, ich fange mit der letzten Frage am besten an.
Was war die nochmal? Ich weiß es schon.
Warum uns das so wichtig ist, auf die Milchhöfe zu gehen.
Toll, nehmen wir die.
Wolltest du mich jetzt überprüfen, ob ich aufgepasst habe? Jetzt auch so ganz persönlich, es menschelt da natürlich sehr. Und ich finde es total schön zu sehen, mit wie viel Herzblut, Engagement die Leute halt eben an diesem Produkt arbeiten und in der ganzen Landwirtschaft generell. Und da merkt man halt auch, was Elisa ja schon angesprochen hat, es ist meistens ein Familiending und das auch ja über Generationen. Und da steckt so ein ganz, ja, man kann es kaum beschreiben, wenn man das nicht selber erlebt hat, aber so ganz viel Herzblut und Wärme auch drin. Und man merkt dann auch, wenn man auf den Höfen ist, mit wie viel Freude die Landwirte einem das alles zeigen. Also ich komme jetzt ursprünglich nicht aus der Milchbranche, heißt, ich hatte ganz, ganz viel zu lernen, als ich damit angefangen habe. Und ich wurde nicht einmal irgendwie so behandelt, so nach dem Motto, so wie, ach, das weißt du nicht. Sondern es war so, ja, komm, ich zeig. Und wirklich mit einer Begeisterung. Und das ist auch das, was ich immer wieder mitbekomme, dass viele Landwirte wirklich auch sagen so, ja, bevor wir irgendwie schlecht geredet werden, sprecht uns doch an, kommt zu uns, wir erklären es euch, wir zeigen es euch. Also da ist ganz viel Bereitschaft auch zur Transparenz. Wie gesagt, dieser Familienzusammenhalt, man muss sich das auch vergegenwärtigen. Das ist ja tatsächlich auch mehr als ein 9-to-5-Job. Und da ist einfach so viel Verantwortungsgefühl auch da, dass ich mir denke, gerade jetzt auch bei jüngeren Landwirten, die der sogenannten Gen Z zugehören, in den Medien liest man immer über die Gen Z, dass sie alle wahnsinnig arbeitsscheu sind und dass es immer nur um Work-Life-Balance geht und dass sie lieber irgendwie Yoga machen wollen, als sich mal ein bisschen im Job zu engagieren und so weiter. Und ich habe eben auf den Höfen mit gerade Vertretern dieser Gen Z zu tun, die wahnsinnig hart arbeiten und das aus tiefster Überzeugung und sich halt da überhaupt nicht irgendwie beschweren. Und ich finde, das ist so ein Aspekt, der meiner Meinung nach auch so irgendwie medial zu wenig stattfindet. Und ja, für mich ein Punkt, den ich auch total erfüllend finde, weil man da einfach auch so merkt, ja, es ist auch nicht alles so schwarz-weiß, wie es halt gerne eben medial dargestellt wird, weil es vielleicht sich besser verkaufen lässt.
Und sag mal, gab es für dich auch so was wie ein Aha-Erlebnis? Also wenn du mal so auf den Höfen unterwegs warst, was hat dich irgendwie am meisten abgeholt? Was war irgendwie das Neueste, was du dort lernen durftest und erfahren durftest?
Ich muss sagen, einfach so, weil ich es selber irgendwie cool finde, ich mag Futteranschieberoboter total. Das ist so ein Ding, weiß ich gar nicht, ob mir das vorher schon mal so richtig begegnet ist. Also Melkroboter und so kannte ich irgendwie alles. Futteranschieberoboter ist halt für mich, ich finde die süß. Ich weiß nicht, ich vermenschliche die irgendwie. Das ist wie so ein kleiner R2-D2, der da halt durch den Stall fährt. Finde ich eine coole Sache und macht mir auch immer wieder Freude. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Das klingt total albern, aber ist cool. Und ich mag diesen Community-Gedanken, der witzigerweise ja eigentlich auch eher so ein modernes Phänomen ist, würde man meinen, auch so durch die sozialen Medien getrieben, ne? So, es gibt die Fitness-Community, es gibt die Mode-Community, so, ne, für alles. Und bei Landwirten fällt mir das immer auf, die sind so gerade in ihren Dörfern oder halt so in ihrer Gemeinde immer sehr auch auf diesen Community-Gedanken irgendwie so bedacht. Also wir haben ganz viel mit Landwirten zu tun, wie gesagt, die wahnsinnig viel arbeiten und gleichzeitig sich noch in der Freiwilligen Feuerwehr engagieren, irgendwie Kindergruppen über ihren Betrieb führen und da ganz viel auch so Ehrenamtliches machen. Und das ist ja halt genau dieses Community-Ding, wo man halt dann auch merkt, dass das eine ganz, ganz, ganz wichtige Aufgabe auch so in diesem Gemeinschaftsleben erfüllt. Ich finde, das ist total wichtig und auch einfach nicht zu unterschätzen, dass halt eben auch die Betriebe jetzt mal unabhängig von der reinen Produktion einen ganz, ganz, ganz wichtigen Stellenwert auch so in diesem Gesamtgefüge einnehmen.
Ja, ihr macht auf jeden Fall eine sehr wichtige Arbeit. Ich bin ja auch schon seit ein paar Jährchen mit dabei. Es gibt ja auch den Podcast Let's Talk Milch, wo ich ja auch schon ganz viele, vor allem halt junge AkteurInnen aus der Milchwirtschaft kennenlernen durfte. Und ich muss auch sagen, ich hatte auch so meine Vorbehalte, wenn es um Milchproduktion geht, bevor ich mit dem Podcast angefangen habe. Und das Schöne ist wirklich so diese Begegnung und wirklich mal mit denen zu sprechen, die das über Jahre auch als Familienbetrieb machen. Und das hat bei mir zumindest dazu geführt, dass ich ganz, ganz viele Vorurteile abgebaut habe. Ich durfte mich ja auch mal selber als Bauer versuchen, Elisa. Ja, da guckst du.
Das war ein großer Spaß.
Es war ein toller Moment. Also das Outfit stand mir hervorragend gut, muss ich sagen. Ja, das ist ja mit das Wichtigste, ja, wenn man in der Landwirtschaft ist. Ja, lieben wir. Und was hat mir am meisten Spaß gemacht? Das Traktorfahren.
Ah ja.
Wenn man mit dem Traktor drinnen, nee, mit der Hand schiebt man das Futter so hin, ne? Guck mal, wieder alles vergessen.
Ich erinnere mich, du warst auf dem Traktor.
Das fand ich toll. Ja, aber saß auch eher daneben. Das wird auch das Tollste dran. Ich habe schon gesagt, es gibt einen Podcast. Was gibt es noch alles?
Darüber hinaus sind wir unterwegs bei Instagram, bei TikTok. Wir haben sehr viele Expertengespräche auf unserer Website. Wir haben einen sehr, sehr coolen Song rausgebracht, den wir vorhin, da sind wir quasi auf die Bühne geslidet zu den Beats.
Halleluja.
Halleluja, genau. Man wird es vielleicht noch kennen von Dr. Alban. Halleluja. Ich muss mittlerweile, Halleluja habe ich so verinnerlicht, dass es mir komisch vorkommt, Halleluja zu sagen.
Solange du nicht in der Kirche sagst, ist, glaube ich, alles gut.
Genau. Und wichtig ist uns dabei immer, so eine gesunde Mischung zu erhalten zwischen Informationen, Fakten, ganz, ganz, ganz wichtig. Aber das alles auch so ein bisschen leicht verdaulich. Es soll irgendwie Freude machen, sich mit diesen Themen zu befassen, da ein bisschen klüger zu werden. Und es soll sich jetzt nicht irgendwie so nach Schule anfühlen. Und so, dass man so das Gefühl hat, dass man vielleicht so gegen seinen Willen belehrt wird.
Leicht verdaulich.
Leicht verdaulich, genau. Ja.
Also viel Content, der auf Social Media, aber auch im Real Life unterwegs ist. Genau. An euch alle die Einladung. Schaut gerne mal bei der Initiative Homepage vorbei oder eben den Podcast. Den gibt's ja, glaube ich, auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt.
Überall, wo man seine Lieblingspodcasts findet, findet man auch unseren Podcast. So. Genau, der dann hoffentlich auch ein Lieblingspodcast wird.
Und es wurde daraus auch mal ein Podcast gezaubert aus den ganzen VerbraucherInnen-Fragen. Was ist wahr, was ist Mythos? Auch das alles nachzuhören im sogenannten Internet. So, liebe Elisa.
Neuland.
Ja. Wilde Zeiten, ja. Elisa, lass uns zum Schluss, denn wir haben nur noch ein paar Minütchen, lass uns zum Schluss gerne noch mal ein bisschen 2025 uns anschauen und auch die Jahre danach, denn wir wollen ja so ein bisschen auch in die Zukunft gucken. Ne? Wir haben viel darüber gesprochen, was passiert schon alles, was ist auch schon alles passiert, gerade in der Milchbranche, wenn es um Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Tierwohl und Co. geht. Was sind denn noch so To-Dos wenn du so in Richtung 2025, 2026 guckst, wo kann die Milchbranche noch dazulernen? Was sind so wichtige Momente, die so für dich irgendwie wichtig sind?
Das ist eine gute Frage. Also was die Milchbranche aktuell schon auf Hochtouren macht, ist, und wir haben es vorhin einmal angesprochen, eine einheitliche und standardisierte Methode, um CO2 darstellen zu können, um CO2-Fußabdrücke von Milch darstellen zu können. Große Punkte, die die Milch für sich noch weiter vertiefen, verstehen und auch tracken, ausbauen und verbessern kann, sind die Punkte Wasser zum Beispiel und ich überlege gerade, ich glaube aber auch, um den Landwirten, die hier rumlaufen, nicht auf die Füße zu treten, wir sind aber auch daran, Bürokratieabbau zu durchdenken und wo können wir eigentlich, also Großschritte zurückgehen möchten wir nicht, denn wir haben schon so viel geschafft bis hierhin, sondern es geht darum, vielleicht Schnittstellen zu bilden oder es geht darum, Synergieeffekte zu schaffen. Also die Milchwirtschaft ist weiter eine Effizienzsteigerung und wir sind motiviert. Und damit blicken wir auf die nächsten Jahre.
Carola, was steht für die Initiative Milch auf dem Zettel, wenn es um das Jahr 2025 geht und auch das Thema Nachhaltigkeit natürlich?
Ja, wo soll ich da anfangen? Also wir sind weiterhin sehr, sehr aktiv, vor allen Dingen bei Instagram und aber auch TikTok, machen da ganz viel interaktiven Content auch. Werden vielleicht dann bald auch, da möchte ich noch nicht zu viel verraten, ja, mit einer größeren Produktion an den Start gehen. Das ist, da muss ich so ein bisschen, jetzt noch irgendwie unterm Teppich halten. Das klingt falsch. Wie ist denn das Sprichwort?
Geheim halten.
Hinterm Berg halten.
Hinter
verdeckte Hand.
So. Hinter Milchzaun halten.
Ja, genau. Also, wir planen natürlich weiterhin auch unser Video oder unsere Kampagne Milch macht's, mit der wir ja rausgegangen sind, mit dem Halleluja-Song, von dem ich gerade gesprochen habe, noch auszurollen und den nochmal mehr unter die Leute zu bringen, dass hoffentlich bald jeder einen Ohrwurm davon hat. Und ja.
Das ist ja schon eine ganze Menge.
Ich wollte gerade sagen, es sind noch weitere Podcast-Produktionen geplant.
Will ich hoffen.
Wir sind da auf jeden Fall sehr umtriebig.
Ja.
Und Events natürlich. Da sind wir auch immer gerne, um halt so wie hier einen direkten Austausch mit den Verbrauchern zu treten.
Ein gutes Jahr für die Milch, ein gutes Jahr für uns alle. Vielen Dank, Elisa. Vielen Dank, Carola. Ich habe eine Menge gelernt, nämlich die Milchbranche ist schon seit langem auf dem Nachhaltigkeitsweg. Es gibt trotzdem noch eine Menge zu tun und eine wichtige Aufgabe, und das macht die Initiative Milch, ist auch, die Verbraucherinnen abzuholen und auch zu informieren über all die wichtigen Dinge, die da schon im Punkto Nachhaltigkeit passieren. Vielen Dank an euch und vielen Dank an euch, liebes Publikum. Das war's von uns.
Danke.
Danke euch beiden.
Creamy oder cross, aber immer damn delicious. Ich schmeck allen, even haters can't deny. So ist es. Ich ziehe meine Fäden, bleib wie immer ganz gechillt. Die Antwort auf bei vorne und bleib wie immer, ja, ich will. You can find me in the gym, I got what you need. So wie diese Shakes, full of energy. Du workst out, ich liefer Proteine. Save dir die Gains, du heftige Maschine. Zu keinem Form spät die 1000 Milky Kisses. So don't be salty, das steht dir nicht. Gönn dir ein Ayran, mich macht's für dich. Kommt vom Gras ins Glas, im Kreislauf noch fresher. Gute Ideen für mehr noch von besser. Bin nicht beweglich, hättest du nicht gedacht. It's with deliver, yeah, mich macht's.